Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Der Anlass heute ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel. Der ist gekippt, der ist weg. Und man liest so in den eher an Freiheit und Eigentum orientierten Kreisen sehr viel Zustimmung zu diesem Urteil. Und natürlich freue ich mich auch über das Urteil, auch als Berliner und vor allem als Berliner. Aber wenn man sich das mal genau überlegt, ist es nur ein kleiner Sieg. Und darum wird es heute gehen. Und es ist auch nur sozusagen ein vergifteter Sieg. Und deshalb lohnt es nochmal auf diese ganzen Mietpreisbremsen und Deckel und so etwas einzugehen. Habe ich an dieser Stelle schon mehrfach getan, aber das kann man gar nicht oft genug tun. Was hat also das Bundesverfassungsgericht gesagt? Es hat gesagt, das Land Berlin hat keine Gesetzgebungskompetenz in diesem Bereich. Es hätte also überhaupt kein wie auch immer gearteten Deckel oder eine zusätzliche Bremse oder sonst irgendetwas für die Mietpreise erlassen können. Das ist ein verfassungsrechtliches Argument und es wird damit unterlegt, dass der Bund das bereits abschließend geregelt hätte in der Mietpreisbremse. Will nicht allzu sehr darauf eingehen hier. Ein Vermieter darf die Miete nur erhöhen bis zu 10% über die örtliche Vergleichsmiete bei Neuvermietung und so weiter. Da gibt es noch 1000 weitere Regelungen, die ist auch nochmal verändert worden. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun also gesagt, das ist die Regelung, die gilt für ganz Deutschland. Der Berliner Senat, das Berliner Abgeordnetenhaus können da nichts machen. Und in diesem Fall ist die Konsequenz positiv. Die viel weitergehende Regelung in Berlin ist weg. Was das nun genau für Konsequenzen in den konkreten Vertragssituationen hat, das wird sich zeigen. Einige der großen Vermieter haben schon angekündigt, die zu wenig bezahlten Mieten nicht zu fordern. Natürlich werden Mieten steigen und das ist auch ziemlich gut so und es wird der Anreiz steigen, zu bauen in Berlin. Denn wie fast so jedes Projekt, jedes etatistische, sozialistische Projekt, das denkt die Interessen auf der Nachfragerseite, die Interessen der Käufer irgendeines Gutes irgendwie zu schützen oder nach vorne zu bringen und damit natürlich auch ganz klar deren Stimmen zu kaufen, führt es zu einem Einbruch des Angebots. Niemand will zu diesen Bedingungen oder immer weniger wollen zu diesen Bedingungen überhaupt ein Angebot machen, schon gar kein neues Angebot. Das konnten wir alles beobachten. Müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Doch was hat das Bundesverfassungsgericht nicht entschieden? Es hat letztlich zur Sache gar nicht Stellung genommen. Es gibt zwar da so ein wenig Prosa, bis jetzt kennen wir noch nicht die vollständige Begründung, aber den Tenor und sowas, dass das privatrechtliche Beziehungen sind zwischen Mieter und Vermieter und so weiter und das wird dann kann aber geregelt werden, aber im Kern sind es privatrechtliche Beziehungen. Das ist das einzig Gute, weil natürlich viele auf der linken Seite, und ich mache hier einen kleinen Ausflug, ich weiß oft nicht mehr, wo die linke oder die nicht linke Seite ist, denn es ist einfach die etatistische Seite. Viele derer, die denken, dass man einfach durch Mehrheitsbeschluss entscheiden können soll und leider doch oft entscheiden kann, was zwei Menschen, von mir aus auch zwei Firmen, zwei Parteien einfach miteinander vereinbaren und was nicht, diesen Politikern und ihren Unterstützern ist natürlich Eigentum und Vertragsfreiheit gar nichts wert. Und deshalb ist schon diese kleine Formulierung beim Bundesverfassungsgericht ganz gut, aber im Wesentlichen hat das Bundesverfassungsgericht ja über die Kompetenzen, die Gesetzgebungskompetenzen, argumentiert und gesagt, es gibt ja schon eine Mietpreisbremse, keinen Deckel, habe ich angesprochen. Das birgt zwei Gefahren. Die erste liegt auf der Hand. Mit der richtigen Bundesregierung besteht die große Gefahr, dass auf Bundesebene auch ein Mietpreisdeckel eingeführt wird. Denn das hat das Bundesverfassungsgericht nicht ausgeschlossen. Nicht gesagt, das ist prinzipiell verfassungswidrig. Es hat nur gesagt, es ist auf dieser Ebene verfassungswidrig. Es kann ein Land nicht selbst entscheiden. Und wenn ich mir so die öffentliche Debatte anschaue, dann gibt es viele Parteien, die das mitmachen, die da begeistert davon sind, die es eine tolle Idee fänden, wenn in ganz Deutschland die Mieten gedeckelt wird und möglichst noch Vermieter Mieten zurückzahlen müssten und all das. Da gibt es ganz viele. Da gibt es möglicherweise sogar auch, wie es das ja auch für so vieles gibt, eine breite Unterstützung unter Wählern. Zumindest bis sie dann eine neue Wohnung suchen. Aber selbst dann wird wahrscheinlich eher der Vermieter oder der potenzielle Vermieter schuld sein, dass sie keine finden und überhaupt ihnen keiner ein Angebot macht. Also in einer Situation, in der wir so viel mit zutiefst etatistischem Eigentums- und vertragsfreiheitfeindlichem Denken konfrontiert sind, in einer solchen Situation ist es nicht auszuschließen, nein, es ist sogar wahrscheinlich, dass auf Bundesebene etwas Derartiges formuliert wird und durchgesetzt wird. Und zwar inzwischen, muss ich sagen, selbst wenn sich die nicht mehr ganz so große, aber doch immer noch größte Regierungspartei auch in der nächsten Bundesregierung befindet. Denn dann ist blinder Opportunismus ganz einfach angesagt. Und dann wird auch auf Bundesebene natürlich nicht mehr wie jetzt eine breite Koalition von Abgeordneten von zwei Parteien dagegen klagen. Dann findet man das gut ausgewogen und schön. Und die Klage müsste ja dann vor dem Verfassungsgericht sich auch irgendwie auf etwas anderes als auf die Kompetenzen aufbauen. Also sie müsste irgendwie dann doch im Schutz des Eigentums, Vertragsfreiheit, überhaupt Freiheit irgendwie angehen. Ich verstehe taktisch, dass man das jetzt nicht gemacht hat, weil das der einfachere Weg war und der leichter zu gehende Weg. Was im Übrigen auch für die extreme Unprofessionalität der Berliner Politik spricht. Aber an den Kern des Problems, an die Verachtung von Eigentumsrechten, von durch Politiker, durch politische Entscheidungsträger, sind weder die Kläger noch das Gericht herangegangen. Das Gericht muss es auch gar nicht, natürlich. Aber ich glaube auch, dass das Gericht langfristig dazu neutral ist, wenn es auf der richtigen Ebene beschlossen wird und den richtigen parlamentarischen Weg geht, dann ist in Deutschland so fast jede Einschränkung der Vertragsfreiheit dem Grundgesetz entsprechend. Kann man darüber diskutieren, diskutieren Verfassungsrechtler auch darüber. Aber in der jetzigen Konstellation sehe ich da wenig Chancen. Also ein ganz einfaches Denkmodell, das Berliner Gesetz wird eins zu eins auf den Bund übertragen und wird es Klagen geben. Aber die hätten deutlich weniger Chancen durchzukommen als jetzt diese Klage in Berlin. Und das liegt daran, dass der Wert von Eigentum und Vertragsfreiheit in Deutschland im öffentlichen Bewusstsein und im Bewusstsein der Politiker immer weiter herabgesunken ist. Und dass die Politiker und ihre Unterstützer, und das sind sehr, sehr viele, die Ziele bestimmter Interessengruppen immer außerordentlich hoch werten, nämlich die, von denen sie sich kurzfristig Stimmengewinne versprechen. Oder auch langfristig, das ist in diesem Fall egal, also Stimmengewinne jedenfalls. Oder die Sicherung von Stimmen. Und das läuft immer mehr nach einer Umverteilungslogik. Hier bei den Mieten muss gar nicht durch den Staat direkt umverteilt werden. Der braucht da gar nicht irgendwie ihm Geld wegzunehmen und jemand anders zu geben. Er sagt einfach, Verträge, auch bestehende Verträge, können nur in einer bestimmten Weise erfüllt werden oder müssen, können auch gebrochen werden, wenn wir, die politischen Entscheidungsträger, das sagen. Und es gehören immer zwei dazu natürlich. Die einen, die es machen, die denken, sie steuern damit fein und beheben den Wohnungsmangel. In bestimmten Gebieten, in bestimmten Preisgruppen gibt es übrigens Wohnungsmangel. Also es ist ja nicht so, dass es in und um Berlin keine leeren Wohnungen gibt. Sie möchten Be Gruppen befriedigen, die in bestimmten Gebieten wohnen und potenziell sie wählen. Und das ist eine Umverteilungslogik, denn sie lenken natürlich die Verfügbarkeit über Ressourcen von den einen zu den anderen. Blöderweise nur, das hat man in Berlin schon in dieser kurzen Zeit festgestellt, haben die anderen, die dann auch in ihrer Vertragsfreiheit eingeschränkt werden, nur eine Chance. Sie ziehen sich zurück, soweit es eben geht. Nicht unbedingt als Eigentümer, aber doch als potenzielle Eigentümer von neuen Gebäuden zum Beispiel. Denn was man in Berlin sofort gesehen hat, niemand hat mir einen Bauantrag gestellt, ja? Außer welche, die für sich selber bauen. Aber niemand hat mir einen Bauantrag für Mietshäuser gestellt, für vermietbaren Wohnraum. Das zweite, was hier dahinter steht, geht ein bisschen in die gleiche Richtung, aber nicht ganz. Politik versucht dann mit solchen Regelungen, mit solchen Einschränkungen der Vertragsfreiheit, der privaten Vertragsfreiheit, die eigene Überregulierung und das eigene Versagen in der Umsetzung oder in der Erfüllung ihrer Aufträge, zum Beispiel Baugenehmigung zu erteilen und sowas, zu kaschieren und jemandem anders in die Schuhe zu schieben. Sie müssen nur mal mit irgendeinem Vermieter reden, um zu hören, und vielleicht hören mir auch einige Vermieter zu, wie schwierig es ist, wie schwierig es ist, überhaupt eine Baugenehmigung zu bekommen und dann das Gebäude fertigzustellen und überhaupt vermieten zu können. Das sind alles politische Entscheidungen. Die machen es immer schwerer. Oder wie schwierig es ist, wie eingeschränkt der Markt für Grundstücke ist. Und welchen Widerstand es gibt, wenn irgendwo irgendetwas hingebaut werden soll. Die Menschen möchten also, viele jedenfalls, in ihren Wohnungen bleiben. Kann auch jeder da bleiben, natürlich. Sie möchten nicht, dass in ihre Nähe gebaut wird. Sie möchten eigentlich überhaupt nicht, dass gebaut wird. Da gibt es auch noch Baufahrzeuge und sowas. Und sie möchten, dass die Häuser immer im perfekten Zustand sind, aber die Nebenkosten und die Miete dürfen sich nicht erhöhen. Gleichzeitig sollen aber übrigens natürlich auch noch alle, die, das ist dann so das Wohlfühlelement noch im Ganzen, sollen alle die, die auf den Baustellen arbeiten, auch noch höhere Löhne kriegen. Das funktioniert nicht. Merkt man sogar, wenn man jede Wissenschaft, die mit Zahlen zu tun hat, abgewählt hat. Also vielleicht merkt man es offensichtlich auch nicht, aber könnte man merken. So, erstmal an dieser Stelle die Werbeeinblendung. Sie müssen nicht bezahlen für das, was Sie hier hören, aber Sie können das. Wie das funktioniert, sehen Sie überall direkt unter diesem Podcast, egal auf welcher Plattform Sie es sehen. Und übrigens, es gibt da keine Bremse und schon gar keinen Deckel. Doch weiter zum Thema Mietpreisbremse. Es ist also ein Zeichen dafür, wie sehr die Menschen schon in dieser Logik drin leben, die Politiker ohnehin, aber auch die Menschen, dass man um gewisse Ziele, die gar nicht mehr groß diskutiert werden müssen, dann, die zwar diskutiert werden, nach vorne gemacht, aber die dann außer Frage gestellt werden, indem man diese Ziele grundlegenden Regeln wie Eigentum, Schutz des Eigentums und Vertragsfreiheit überordnet. Es muss bezahlbaren Wohnraum geben. Schon das Wort bezahlbar. Praktisch jeder Wohnraum ist für bestimmte Personen bezahlbar, für andere nicht. Das hängt von deren Einkommen, deren Vermögen und übrigens auch deren Konsumentscheidungen ab. Denn wie viel meines Einkommens ich für Miete oder für die Finanzierung von Wohneigentum ausgebe, das ist ja letztlich meine Entscheidung. Natürlich sind da Grenzen gesetzt, kann ich 100% ausgeben, kann wahrscheinlich auch nicht 0% ausgeben, aber dazwischen gibt es doch einen breiten Spielraum und das ist ganz klar. Und da kommt man auch nicht mit Einzelfällen dran vorbei. Das Problem liegt natürlich tiefer, noch tiefer. Je tiefer wir graben, desto tiefer finden wir weitere Probleme. Wir finden es in einer Mentalität, in der der Wohnungsmarkt seit Jahrzehnten immer weiter verzerrt wird. Die Preise sind ohnehin verzerrt. Und das Gefühl, dass man ein Recht hat, genau dort zu wohnen, wo man gerade wohnt oder noch besser, wo man wohnen möchte, das ist immer weiter verbreitet worden. Es geht aber aus verschiedenen, auch ganz basalen, nicht politischen Gründen nicht. Unsere Siedlungsstruktur, die wir in Deutschland haben, ist schon in vieler Hinsicht durch staatliche Eingriffe verzerrt. Es gilt übrigens auch für andere Güter als für Wohnraum, aber wir reden heute hier für Wohnraum. Bei anderen Gütern ist es übrigens manchmal einfach zu billig. Milch zum Beispiel ist zu billig. Also, letztlich maßen sich Politiker an, zu sagen, mir und allen anderen zu sagen, dass sie bitte ein größeren Teil ihres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel ausgeben sollen, einen kleineren aber möglichst fürs Wohnen. Ich möchte nicht, dass mir Politiker sagen, wie ich mein Einkommen ausgebe, aber viele Menschen möchten das offensichtlich. Und das ist das dahinterliegende Problem. Und dass man denkt, der wesentliche Weg heraus, zu bestimmen, welchen Teil des großen Kuchens ich bekomme, das ist auch schon ein schiefes Bild, aber ich benutze es trotzdem an dieser Stelle, Politik ist und nicht private Verträge. Doch zum Abschluss noch ein kleiner Ausflug in den Föderalismus. Darüber habe ich an dieser Stelle auch schon mehrfach gesprochen und gerade in der jetzigen Situation in Deutschland lohnt es sehr viel darüber zu reden. Ist es gut, unter diesem Gesichtspunkt und unter dem Gesichtspunkt, auch versuchen wir es mal von einer freiheitlichen Perspektive, dass das Bundesverfassungsgericht so deutlich klar gemacht hat, dass die Berliner überhaupt keine Kompetenz haben, darüber zu entscheiden. Es ist jetzt in der Folge gut. Aber ich denke, dass man sich versuchen muss, von unmittelbaren Folgen von Urteilen auch zu lösen in der Gesamtbewertung. Natürlich machen Zentralen auch mal etwas richtig. Aber Zentralen machen vor allem viele Dinge falsch. Und das Problem, wenn Zentralen, wie die Bundesregierung oder der Bundestag, Dinge falsch machen, ist, dass die Folgen noch weit verheerender sind. Berlin hätte mit noch lange diesem Senat und ohne dieses Urteil irgendwann, keine Ahnung, Der Leipziger Osten 1989 oder sowas. Ausgesehen. Okay. Vielleicht für die Berliner. Aber in gewisser Weise auch lehrreich für andere Bundesländer. Ich will hier nur darauf hinweisen, wenn eine zukünftige Mehrheit im Deutschen Bundestag das Berliner Gesetz, was jetzt im Orkus der Geschichte verschwunden ist, auf Bundesebene einführt mit einfacher Mehrheit, dann gilt das für alle. Und dann funktioniert zumindest diese Klagebegründung und diese Urteilsbegründung nicht mehr, denn die Kompetenz, das zu tun, hätten die. Und ich bin da nicht sehr optimistisch, wenn ich höre, wie immer wieder diskutiert wird, dass das nicht passieren wird. Also, vielleicht ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn Bundesländer großen Blödsinn machen können und sich schon zeigt, schon nach wenigen, sehr kurzer Zeit zeigt sich es in Berlin, was das für ein Unfug ist, ehe gleich der Bund diesen Unfug macht. Das mag jetzt in diesem Moment, wo man sagt, okay, in Berlin ist das jetzt gekippt, das ist gut so, mag jetzt irgendwie dumm klingen oder gar freiheitsfeindlich, aber das ist einer der Vorteile des Föderalismus. Hätte man das im Bund umgesetzt oder Regeln, die dem nahe kommen, ist ja nicht so, dass die Mietpreisbremse etwas besonders Schönes und Sinnvolles und so ist. Ist sie nicht. Sie geht nur nicht weit, so weit wie der Mietpreisdeckel in Berlin. Und das Denken, was darunter liegt, ist identisch mit dem der Berliner. Geht nicht so weit, man geht Schritt für Schritt, aber so anders ist das nicht. Und deshalb lohnt es sich zumindest Gedanken darüber zu machen, ob denn eine zentrale Kompetenz, Preise zu regulieren, private Verträge zu regulieren, und zwar massiv zu regulieren und auch Neuverträge zu regulieren, also nur bestimmten Verträgen überhaupt zu ermöglichen, abgeschlossen zu werden, ob das was Gutes ist. Und darüber lohnt es nachzudenken. Das Grundgesetz lässt das offensichtlich zu, dass es gar nicht so sehr marktwirtschaftlich und gar nicht so sehr Vertragsfreiheit und individuelle Freiheit und eigentumsorientiert, wie man denkt. Dazu braucht es noch immer politischer Debatte. Und die läuft gerade ziemlich in die falsche Richtung, muss ich sagen. Und deshalb bin ich pessimistisch, dass wir nicht den Mietpreisdeckel nicht auch aus Bundesgesetz bekommen. Aber ich hoffe, ich irre mich. Ich wollte Ihnen jetzt hier nur zum Schluss nochmal die Gedanken darauf lenken, dass es nicht nur Gutes hat, wenn die Gesetzgebungskompetenz nur bei der Zentrale liegt für bestimmte Dinge. Hier in diesem Fall hat es jetzt geholfen. Zumindest kurzfristig. Aber langfristig eröffnet das auch Einfallstore für ganz, ganz, ganz unsympathische Dinge. Wo sonst wenigstens einzelne Bundesländer sozusagen Dissidenten sein könnten und sagen, nee, machen wir nicht. Auch wenn 12 Länder einen Mietpreisdeckel haben, wir machen nicht mit, und auch wenn es 15 haben. Ob es diese Länder dann tatsächlich gibt in der jetzigen Situation, ist nochmal eine andere Frage. Nur mit diesem etwas pessimistischen Ausblick verabschiede ich mich für heute und freue mich schon auf die nächste Sendung und freue mich wieder auf alle, die mir zuhören oder auch zusehen. Und tschüss.